Heute ist der 20. Januar 26 und ich widme mich dem Stich in den Oberarm der Kinder. Das Thema um das Wuhan-Dings, da sind viele Menschen schon lange leid. Manche haben bis heute kein umfangreiches Resümee gezogen, um das, was sie einst glaubten und in die Compliance hineintrieb, mit dem abzugleichen, was heute bekannt ist und dem Narrativ von damals diametral gegenübersteht. Aber es gibt ja noch so nervige Mitmenschen wie mich, die nicht existenziell davon abhängig sind, zu schweigen. Und so weise ich einmal mehr darauf hin, dass Herr Spahn vor der Enquete-Kommission aussagte, nachdem die politischen Entscheider jener Maßnahmen, die unser aller Normalität umformten, geschlossen einen Untersuchungsausschuss auf Bundesebene abgelehnt hatten. Spahn äußerte sich jüngst vor eben dieser Enquete-Kommission, das ist so eine Art Nachbetrachtung ohne rechtlichen Hebel, die mRNA-Technologie würde immer noch im Markt an gesunden Menschen getestet werden und diene nicht dem Infektionsschutz. Letzteres sei auch von Anfang an klar gewesen und nie anders kommuniziert worden. Das Selbst- und Fremdschutzversprechen, welches ja als Argument für die erforderliche Solidarität herangezogen und gedanklich mit der freiwilligen Annahme des freundlichen und kostenlosen Angebots verknüpft wurde, hat es laut Spahn also zu keinem Zeitpunkt gegeben. Das müssen wir uns wohl alle nur eingebildet haben. Ein Fall von kollektiver Psychose? Wer weiß? Das führte er nicht aus. Der besagte Ausschnitt seiner Ausführungen ist hier zu sehen. Ich spiele den mal ab. Hier verlinkt und da Spahn Enquete.
Natürlich haben wir die unterschiedlichsten Ideen, Vorschläge, möglicherweise Erkenntnisse geprüft, insbesondere auch vom RKI und anderen zuständigen Institutionen überprüfen lassen. Das Gleiche gilt ja für die Impfstoffe, die in Studien entsprechend getestet worden sind, die bis heute getestet werden im Markt sozusagen. Das Zweite ist, was die Infektionsschutz angeht nach einer Impfung, war immer klar, war übrigens auch von der WHO definiert, dass das Ziel der Impfstoffforschung und Beschaffung ist, einen Impfstoff zu haben, der vor schweren Verläufen schützt. Es war nie Ziel, auch der WHO nicht, bei der Impfstoffentwicklung, dass es zu Infektionsschutz gegenüber Dritten kommt.
Da wird jetzt der Film leiser, quatscht einer rein, der Film, den ich euch verlinkt habe, ne? Könnt ihr euch ja nochmal anschauen. Also, ja, interessant, ne? Also, ich erinnere mich da irgendwie ganz anders. Das wurde doch ganz anders vermittelt, oder? Nun denn, springen wir mal rüber zum Nürnberger Kodex. Den könnt ihr nachlesen unter Wikikodex. So habe ich das verlinkt. Der Nürnberger Kodex schreibt im Zusammenhang mit Medikamentenstudien eine umfassende Aufklärung zu möglichen Risiken vor. Auf lange Sicht waren die damals ja noch nicht über wissenschaftliche Belege ausgeschlossen und verbietet jede Art der Täuschung, List und Druck, um Probanden zu animieren, freiwillig teilzunehmen. Außerdem müssen laut Kodex die Teilnehmenden jederzeit und ohne Angabe von Gründen aussteigen dürfen. Verändert aber die Injektion langfristig die Funktionsweise des Körpers, was ja noch nicht wissenschaftlich ausgeschlossen ist, gibt ja noch keine Langzeitstudien, jedenfalls nicht so lang, wie man vielleicht in so einem Zusammenhang mal gucken sollte, kann ein Proband nicht mehr aussteigen, was uns wiederum zurück zu der vorgeschriebenen Aufklärung führt. Kinder, die durch Covid nicht gefährdet waren, in diese Studie mit hineinzunehmen, war laut Kodex nicht nur unethisch, sondern kriminell. Das schließe ich zumindest aus dem, was im Kodex steht und entgegen der Vorgaben umgesetzt wurde. Man möge mich gern argumentativ vom Gegenteil überzeugen. Allerdings gibt es kein Gericht in Deutschland, das sich heute noch mit dem Kodex befassen mag und Herrn Spahn dazu befragen würde. Warum eigentlich nicht? Spahn und auch sein Nachfolger genießen politische Immunität. Die Aussage vor der Enquete-Kommission hat für Spahn keinerlei rechtliche Konsequenzen. Auch die Veröffentlichung der RKI-Protokolle nicht. Darin steht, dass nicht er auf die Experten hörte, sondern diese auf ihn. Mehr dazu in diesem Online-Vortrag von Sebastian Barucca zur Bedeutung der RKI-Files. Verlinkt unter RKI-Protokolle Barucca-Vortrag. Empfehle ich wirklich sehr. Die Leitmedien haben daraufhin nie rückabgewickelt, welch angstbasierte, lückenhafte und teils auch unrichtige Wirklichkeitswahrnehmung sie den Menschen in Dauerschleife reingaben. Bis heute nicht. Wieso nicht? Wäre das nicht ihr staatlich vorgeschriebener Auftrag? In den USA wurde die Zulassung für die mRNA-Behandlung der Kinder übrigens zurückgenommen. Dafür gibt es Gründe. Es weiß nur niemand, der darüber nicht in Kenntnis gesetzt wird. Besorgniserregende Hinweise gab es bereits ein Jahr vor der Einführung der Kinderinjektion hierzulande in den USA. Die hatten nämlich zeitig damit begonnen. Die VAERS-Daten waren schon Anfang 2021 offiziell, nachdem man in den Staaten Mitte Dezember 2020 schon damit begonnen hatte, die Kinder zu pieksen. Und ich schreibe pieksen mit IE. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, weil man schreibt ja ein Pieks mit I, ich schreibe den aber mit IE. Fühlt sich für mich irgendwie logisch an. Man möge mir verzeihen. Bis zum 22. Januar 2021 wurden nach Covid-19-Impfungen 329 Todesfälle, eine Untergruppe von insgesamt 9.845 unerwünschten Ereignissen, an das Impfstoffmeldezentrum VAERS des Centers for Disease Control and Prevention der CDC gemeldet. Bis zum 22. Januar 2021 gab es also bereits 329 Todesfälle von insgesamt 9.845 unerwünschten Nebenwirkungen. Der Zeitrahmen, in den diese fielen, begann am 14. Dezember, also nicht einmal anderthalb Monate vor der Veröffentlichung der VAERS-Daten. Ein gewisses Gefahrenpotenzial hätte also durchaus damals schon auffallen können. Es ging dabei auch um Symptome wie Schaumbildung im Mund, massive Herzinfarkte oder eine verunmöglichte Genesung. Sie nannten das überhaupt nicht erholt. Also nicht nur um Schmerzen in der Einstichstelle oder ähnliches. Die Rede war von den Pfizer- und Moderna-Impfstoffen, die damals von der FDA notzugelassen waren. Laut FDA galten die mRNA-Injektionen bis zur vollständigen Zulassung weiterhin als experimentell. Quelle Children's Health Defense habe ich euch auch so verlinkt. Am 12. Juli 2021 wurden bereits 9.048 Tote und 41.015 schwere Nebenwirkungen gemeldet. Auch da wieder die Quelle The Defense, die gleiche Institution übrigens, ins Leben gerufen von dem jetzigen Gesundheitsminister von Amerika, also von den USA. Am 5. August 2021 verglich Freya's Bulletin International die Covid-19-Impfstoffnebenwirkungen mit jenen, die man auf die Gabe anderer Impfstoffe zurückführte, und entdeckte ein, Zitat, exorbitant erschreckendes Ausmaß. Die im Folgenden dargestellten Daten bilden unterschiedliche Zeiträume ab. Polio, Januar 68 bis Mai 21, MMR, Januar 75 bis Mai 21, Covid-19, Dezember 2020 bis Mai 21. Und die Anzahl der verimpften Dosen ist unterschiedlich. Polio ca. 3 Milliarden Dosen, MMR 750 Millionen Dosen und Covid-19 ca. 1,6 Milliarden Dosen. Wir haben die Anzahl verimpfter MMR- und Polio-Dosen sehr konservativ berechnet. Die tatsächliche Zahl liegt in beiden Fällen darüber. Vor diesem Hintergrund zeigt die nächste Abbildung die Verteilung der Anzahl gemeldeter Nebenwirkungen für die drei Impfstoffe. Das habe ich euch hier auch eingegeben als Screenshot. Wie man sieht, ist die Anzahl gemeldeter Nebenwirkungen für Covid-19-Impfstoffe schon nach rund einem halben Jahr um ein Vielfaches höher als nach mehreren Jahrzehnten für die Polio- oder MMR-Impfstoffe. Könnte ja vielleicht an der neuartigen Technologie liegen, ne? Man weiß es nicht. Verlinkt hier unter sciencefiles.org. Austin wird sich voraussichtlich um die Genehmigung bemühen, den Impfstoff für Soldaten im aktiven Dienst verbindlich vorzuschreiben. Übersetzte Einleitung. Verteidigungsminister General Lloyd Austin bemüht sich laut CNN um die Genehmigung, die Covid-19-Impfung für aktive Truppen verbindlich zu machen. Ein Beamter des Verteidigungsministeriums sagte CNN, dass Austin eine präsidiale Ausnahmegenehmigung für die Verabreichung des Impfstoffs an die Truppen anstrebt, bevor er von der Food and Drug Administration, also der FDA, vollständig genehmigt würde. Also auch da wieder. Vorläufig, ne? Wie hat er das genannt? Ausnahmegenehmigung. Bidens jüngster Vorstoß für Impfungen hat Druck erzeugt, schnell eine präsidiale Ausnahmegenehmigung zu beantragen, anstatt auf die Genehmigung der FDA zu warten. Also der hat es sehr eilig. berichtete CNN. Mehrere Beamte sagten, dass eine Empfehlung für das weitere Vorgehen noch in dieser Woche kommen könnte. Die mögliche Entscheidung kommt zu dem Zeitpunkt, als Biden ankündigte, dass alle Bundesbediensteten geimpft oder täglich getestet werden müssen. Der jüngste Vorstoß für Impfungen erfolgt vor dem Hintergrund des jüngsten Anstiegs der Covid-19-Fälle in den USA, der größtenteils auf die Delta-Variante zurückzuführen ist. Zitat Ende. Verlinkt unter thehill.com. Nun liste ich 51 individuell und offiziell gemeldete Vers-Einträge. Und diese Daten sind bis zum 17. Dezember 2021 erfasst worden, zu Kindern auf, die nach einer direkten oder indirekten über die Muttermilch erfolgten Vaccination mit Pfizer im Jahre 2021 in den USA in einem zeitlichen Zusammenhang zur Injektion gestorben sind und deshalb gemeldet wurden. Von den Kindern sind die meisten also noch vor der Einführung der Kinderimpfung in Deutschland geimpft worden. Ja, keine schöne Liste. Ich lese sie vor. Und ich lasse die Nummerierung weg. 5 Monate alter Junge, ein Tag nach Pfizer-Exposition über die Muttermilch. 17-jähriges Mädchen, 8 Tage nach der Pfizer-Injektion. 16-jähriges Mädchen, 9 Tage nach der Pfizer-Injektion. 15 Jahre alter Junge, 1 Tag nach der Pfizer-Injektion. 17 Jahre alter Junge, 8 Tage nach der Pfizer-Injektion. 17-jähriger Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion. 15 Jahre alter Junge, 23 Tage nach der Pfizer-Injektion. 16 Jahre alter Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion. 17-jähriges Mädchen, 15 Tage nach der Pfizer-Injektion. 13 Jahre alter Junge, 1 Tag nach der Pfizer-Injektion. 16-jähriges Mädchen, 21 Tage nach der Pfizer-Injektion. 17-jähriges Mädchen, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion. 13 Jahre alter Junge, 17 Tage nach der Pfizer-Injektion, 16 Jahre alter Junge, 27 Tage nach der Pfizer-Injektion, 16 Jahre alter Junge, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion, 16-jähriger Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion, 13-jähriges Mädchen, 26 Tage nach der Pfizer-Injektion, 13-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht vermerkt. 17 Jahre alter Junge, 94 Tage nach der Pfizer-Injektion. 16-jähriges Mädchen, 9 Tage nach der Pfizer-Injektion. 11-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht vermerkt. 16 Jahre alter Junge, 23 Tage nach Pfizer-Injektion. 16-jähriges Mädchen, 1 Tag nach der Pfizer-Injektion. 15 Jahre alter Junge, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion. 12-jähriges Mädchen, 22 Tage nach der Pfizer-Injektion. 13-jähriges Mädchen, 15 Tage nach der Pfizer-Injektion. 17-jähriges Mädchen, 33 Tage nach der Pfizer-Injektion. 16-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht vermerkt. 17-jähriges Mädchen, 36 Tage nach der Pfizer-Injektion. 16-jähriges Mädchen, 9 Tage nach der Pfizer-Injektion. 16-jähriges Mädchen, 2 Tage nach der Pfizer-Injektion. 5 Jahre altes Mädchen, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion. 16 Jahre alter Junge, 8 Tage nach der Pfizer-Injektion. 15-jähriges Mädchen, Beginn am Tag der Pfizer-Injektion. 13 Jahre alter Junge, 2 Tage nach der Pfizer-Injektion. 15 Jahre alter Junge, 4 Tage nach der Pfizer-Injektion. 17-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nach Pfizer-Injektion nicht vermerkt. 14 Jahre alter Junge, 38 Tage nach der Pfizer-Injektion, 16 Jahre alter Junge, 6 Tage nach der Pfizer-Injektion, 1 Jahr altes Mädchen, 2 Tage nach der Pfizer-Injektion, Alter falsch, fetaler Tod, normalerweise nicht als Todesfall erfasst, 7 Tage nach der Pfizer-Injektion. Also wie viele Kinder schon im Mutterleib starben, wurde leider auch nicht erfasst. Wahrscheinlich auch nicht dran gedacht. 16-jähriges Mädchen, Tage bis zum Tod nicht vermerkt, 17 Jahre alter Junge, 9 Tage nach der Pfizer-Injektion, 15 Jahre alter Junge am Tag der Pfizer-Injektion, 13 Jahre alter Junge am Tag der Pfizer-Injektion, 12 Jahre alter Junge am Tag der Pfizer-Injektion, 17-jähriges Mädchen am Tag der Pfizer-Injektion, 13-jähriges Mädchen 31 Tage nach der Pfizer-Injektion, 14-jähriges Mädchen am Tag der Pfizer-Injektion, 17 Jahre alter Junge 3 Tage nach der Pfizer-Injektion und zuletzt ein 17-jähriger Junge, 7 Tage nach der Pfizer-Injektion. Und wie gesagt, das ist schon Jahre her. Wer weiß, wie viele es heute sind. Wie viele Menschen in unserem Lande haben das journalistische Handwerk gelernt und zu diesem Zeitpunkt auch ausgeübt? Ist wirklich niemand von denen einmal auf die Idee gekommen, diese Daten ins Auge zu fassen, bevor er den Eltern die Behandlung ihrer Kinder mit einer notzugelassenen, vollkommen neuartigen Technologie empfahl? Scheinbar nicht. Hier ein beispielhafter Kommentar einer Dame, die über die Tagesschaubühne Einfluss auf die Einschätzung jener Einfluss nehmen durfte, die für das seelische und leibliche Wohl Schutzbefohlener verantwortlich waren. Und ich spiele das mal ab. Das war übrigens am 3.11.2021.
Es wird keine leichte Entscheidung für Eltern sein. Sollen Sie Ihre Kinder unter 12 gegen Covid-19 impfen lassen? Vorausgesetzt natürlich, die Studiendaten überzeugen die Experten der Europäischen Arzneimittelbehörde so sehr wie Ihre US-Kollegen und die Impfung wird zugelassen. Ob die ständige Impfkommission sie dann auch noch empfiehlt, ist nicht sicher. Trotzdem ist für mich jetzt schon klar, die Vorteile einer Impfung für Kinder überwiegen die Nachteile. Klar, jüngere Kinder profitieren von einer Impfung gegen Covid-19 weniger als zum Beispiel von einer Impfung gegen Masern, denn sie erkranken ganz selten schwer und auch nur wenige leiden an Long-Covid. Trotzdem ist der Pieks auch für Kinder nützlich. Sie sind geschützt und sie müssen nicht mehr in Quarantäne, wenn sie Kontakt zu Infizierten hatten. Die Kinderimpfung trägt deshalb dazu bei, dass Kitas und Schulen offen bleiben können. Und wie wichtig das ist, haben wir im ersten Lockdown gesehen.
Also, das trägt dazu bei, dass Kinder wieder unter Kindern sein dürfen, oder hat dann eher die Politik was damit zu tun gehabt, dass sie es nicht durften? Das Virus hat die Schulen und die Spielplätze nicht dicht gemacht. Das waren die Politiker. Für mich ist diese Darstellung eine irreführende. Hören wir mal weiter.
Je kleiner die Kinder sind, umso mehr leiden sie, wenn sie nicht mehr lernen und mit Gleichaltrigen spielen können. Außerdem kann die Kinderimpfung Infektionsketten unterbrechen. Das Tückische ist ja, dass die Kleinen sich anstecken, aber keine Symptome haben. Und
aha, da sind wir wieder bei der Ansteckung, die ja mit der Impfung verhindert werden soll, ne? Ich spule nochmal ein kleines Stück zurück. Nochmal genau zuhören.
Das Tückische ist ja, dass die Kleinen sich anstecken, aber keine Symptome haben und das Virus munter weitergeben. Geimpfte Kinder können viele Menschen schützen. In einer Pandemie zählt eben auch das Wohl der Gemeinschaft und nicht nur das jedes Einzelnen, finde ich. Das sollten Eltern mitbedenken, wenn sie demnächst für ihr Kind entscheiden müssen.
Ich habe euch das verlinkt unter Tagesthemen, Kommentar zur Kinderimpfung. Am 11. November 2021, also bevor Spahn seine Entscheidung, die Kinder impfen zu lassen, gegen den Rat der Experten durchsetzte, wie Barucca in dem oben verlinkten Vortrag ausführt, berichtete das Ärzteblatt davon, dass 900.000 Kinder unter 11 Jahren in den USA gegen Corona geimpft wurden. Für weitere 700.000 seien bereits Termine vereinbart gewesen. Verlinkt unter Ärzteblatt. Aufgrund des noch nicht in der Langzeit ausgeschlossenen Risikos hätten der deutsche Gesundheitsminister und auch seine Berater ja einmal auf die Idee kommen können, bei der Meldestelle VAERS in den USA nachzufragen, ob es eventuell auffällige Meldungen, siehe oben, von Zwischenfällen unter den minderjährigen Probanden der mRNA-Studie gegeben haben könnte. Schließlich waren ja schon 11 Monate ins Land gegangen, seit die sogenannten Impfstoffe im Markt an amerikanischen Kindern getestet wurden. Nochmal, so hat sich Spahn ja in der Enquete-Kommission ausgedrückt. Das sind seine Worte, nicht meine. Niemandem ist das aufgefallen. Niemandem? Auch den Entscheidern bei der STIKO nicht? Paul-Ehrlich-Institut? RKI? Niemandem? Warum nur? Nachdem man also auch hier damit begonnen hatte, die Kinder in die Studie zu integrieren, berichtete Children's Health Defense am 28. Januar 2022 von 1.071.856 gemeldeten Fällen, davon 22.607 Tote und 178.994 schwere Impfnebenwirkungen in den USA zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 21. Januar 2022, die im Zusammenhang mit der Injektion gemeldet worden waren. Quelle: The Defender, auch darunter verlinkt. Bei uns meldet man Verdachtsfälle an das Paul-Ehrlich-Institut, vorausgesetzt, man möchte diese erkennen und mit Hilfe von näheren Untersuchungen oder gar Obduktionen nachweisen. Das Zentrum der Gesundheit schrieb im Dezember 2024: Zulassung. Wie sicher sind Impfstoffe heute? Von Seiten der Impfverfechter werden Ereignisse wie diese natürlich als Einzelfälle abgetan. Zudem wird darauf verwiesen, dass der jeweilige Impfstoff inzwischen sowieso nicht mehr angewandt wird und dass Impfungen grundsätzlich mehr Leben retten als vernichten. Es mag stimmen, dass sich das Lübecker Impfunglück vor nun bald 100 Jahren ereignet hat, aber zum Zeitpunkt der Verabreichung hat noch keiner geahnt, welche Folgen diese haben würde. Also dieses Ereignis wird in dem Artikel vorher beschrieben, das war mir aber zu langatmig. Also wer das sich gerne durchlesen will, kann das ja dann nachher tun. Ich verlinke das hier auch drunter. Mittlerweile kommen ständig neue Impfstoffe auf den Markt und es stellt sich dahingehend natürlich die Frage, ob diese wirklich ausreichend überprüft wurden und derart sicher sind, wie von Seiten der Impfverfechter proklamiert wird. Denn es ist ein Fakt, dass an den klinischen Tests, die für die Zulassung eines neuen Medikaments bzw. Impfstoffes notwendig sind, laut der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft im Schnitt nur 1500 Probanden teilnehmen. Dazu kommt, dass Kinder, Kranke und auch alte Menschen von den Studien in der Regel ausgeschlossen werden, sodass in Bezug auf diese Personengruppen zum Zeitpunkt der Zulassung überhaupt keine Daten vorliegen. Es gibt genügend Beispiele, die klar zeigen, dass Impfstoffe trotz des inzwischen angeblich so hohen wissenschaftlichen Standards immer wieder zu Komplikationen führen. Wie sieht es nun aus, wenn man selbst oder Familienangehörige von einem Impfschaden betroffen ist, man also nach einer Impfung krank wird und womöglich bleibende Schäden davon trägt? Impfschaden, die Kriterien der WHO. Damit ein Impfschaden anerkannt wird, müssen diverse Kriterien erfüllt werden, zum Beispiel jene, die von der Weltgesundheitsorganisation der WHO vorgegeben wurden. Dazu zählen der zeitliche Zusammenhang, das Fehlen anderer Auslöser, die für den jeweiligen Impfstoff typischen Symptome, die für den jeweiligen Impfstoff pathophysiologisch erklärbaren Symptome. Spätestens jetzt wird klar, dass die Anerkennung eines Impfschadens einem Lotteriespiel ähnelt. Denn wenn die Symptome nicht gleich nach der Impfung auftreten, was durchaus möglich ist, von Sachverständigen andere Umstände dafür verantwortlich gemacht werden oder die Symptome als untypisch bzw. im Zusammenhang mit der Impfung als nicht erklärbar eingestuft werden, stehen die Chancen für die Anerkennung eines Impfschadens schlecht. Wenn Labormethoden und apparative Einrichtungen an ihre Grenzen stoßen, auch weil Mediziner gar nicht wissen, wonach sie eigentlich suchen sollen und infolge keine messbaren Daten erhoben werden können, die den Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Schaden offenlegen können, wird der Willkür Tür und Tor geöffnet. Gerechte Urteile und die betroffene Familie bleiben somit meist auf der Strecke. Impfkomplikationen. Wie ernst wird die Meldepflicht genommen? Vorneweg sei gesagt, dass es äußerst schwer ist, sich über gemeldete Impfkomplikationen, anerkannte Impfschäden und eventuell erfolgte Entschädigungen sowie deren Höhe einen Überblick zu verschaffen. Dies ist auch darauf zurückzuführen, dass die Dunkelziffer in puncto Impfkomplikationen sehr hoch ist, zumal Folgeschäden von Seiten der Ärzte oft gar nicht mit der Impfung in Zusammenhang gebracht werden. Und dann steht hier in Klammern: wollen. Obgleich in Deutschland für Ärzte seit 2001 die im Infektionsschutzgesetz verankerte Meldeverpflichtung eines Verdachtes einer über das übliche Ausmaß einer Impfreaktion hinausgehenden gesundheitlichen Schädigung gibt, dasselbe gilt für Österreich und die Schweiz, wird dieser in vielen Fällen überhaupt nicht nachgekommen. Eigentlich müsste sofort das Gesundheitsamt informiert werden, wenn Symptome in einem ursächlichen Zusammenhang mit der Impfung stehen könnten und über eine Impfreaktion hinausgehen. Doch die Grenze zwischen Impfreaktion und Impfkomplikation verläuft fließend, sodass die Einstufung nicht selten von der Einstellung des jeweiligen Arztes abhängt. Laut Dr. Johann Leubner, selbst Arzt für Allgemeinmedizin und gerichtlich beeideter Sachverständiger, kommt es überaus häufig vor, dass Impfkomplikationen von Ärzten bagatellisiert werden, um am Prinzip der Impfungen keine Zweifel aufkommen zu lassen. Er kritisiert außerdem, dass die Impfindustrie über die Ärztekammern auf solche Ärzte, die öffentlich Kritik am Impfwesen äußern, Druck ausüben. Quelle: Zentrum der Gesundheit, verlinke ich euch auch so. Ab wann gelten mRNA-Optimierte eigentlich offiziell als vollständig geimpft, sodass ein zeitlicher Zusammenhang mit der Behandlung auch gelten dürfte? Rechtsanwalt Friedemann Deblitz machte im November 24 auf eine peer-reviewte Autopsiestudie aufmerksam, die einen zeitlichen Zusammenhang zwischen Todesfällen und Corona-Impfungen untersuchte. Diese war zuvor zensiert und zurückgezogen worden. Die Forscher hatten bei 74% von 325 Autopsiefällen eine Übereinstimmung zwischen bereits bekannten Verletzungs- und Todesmechanismen der mRNA-Impfstoffe und den Ergebnissen der Autopsieberichte festgestellt. Hier verlinkt unter X. Friedemann Deblitz schreibt, ChatGPT sagt dazu, die 14,3 Tage, die in der Studie als durchschnittliche Zeitspanne zwischen der Impfung und dem Todesfall angegeben werden, beziehen sich auf die letzte erhaltene Impfung vor dem Todesfall. Das bedeutet, dass es sowohl die erste als auch die zweite Dosis oder Booster betreffen kann, je nachdem, welche Impfung zuletzt verabreicht wurde. Die Studie unterscheidet in der Regel nicht explizit zwischen Erst- und Zweitimpfung, sondern fokussiert auf die zeitliche Nähe zwischen der letzten Impfung und dem Todeszeitpunkt. Zitat Ende. Deblitz schreibt weiter, apropos bis zu 14 Tage. In der Pfizer-Zulassungsstudie war innerhalb der ersten 7 Tage nach Injektion von Impfdosis Placebo bei bestimmten Symptomen laut Protokoll grundsätzlich kein PCR-Test vorgesehen. Ab dem 18.11.21 hat das RKI die Definition des Status vollständig geimpft geändert. Es zählten fortan nur noch Personen, bei denen die zweite Dosis mindestens 14 Tage zurücklag. Zuvor galten da 7 Tage als vollständig geimpft. Wie zählte das PEI, also das Paul-Ehrlich-Institut? Vom PEI konnte man im Sicherheitsbericht vom 7.9.2022 zu den gemeldeten Todesfällen nachlesen, Zitat, in ca. 1% der berichteten Verdachtsmeldungen, also insgesamt waren es 3023 Fälle, wurde ein tödlicher Verlauf in zeitlich unterschiedlichem Abstand zur Covid-19-Impfung mitgeteilt. 120 Fälle wurden vom Paul-Ehrlich-Institut als konsistent mit einem ursächlichen Zusammenhang mit der Gabe des jeweiligen Covid-19-Impfstoffs bewertet. Synonym, wahrscheinlicher oder möglicher ursächlicher Zusammenhang. Zitat Ende. Es wurden als Verdachtsfälle vom PEI alle gezählt. Nicht nur die erst nach 14 Tagen Gestorbenen. Da allerdings insgesamt nicht mehr gestorben sind, als ohnehin zu erwarten war, jeden Tag ca. 2000 bis 3000 Menschen in Deutschland, hat das PEI nie ein Risikosignal für Todesfälle durch Impfungen detektiert. Konnte man nichts Genaueres wissen? Bereits im August 2021 erschienen Zeitungsberichte über die Forderungen des Heidelberger Chefpathologen Peter Schirmacher nach viel mehr Obduktionen. Zitat, das Problem aus seiner Sicht, Geimpfte sterben meist nicht unter klinischer Beobachtung. Der leichenschauende Arzt stellt keinen Kontext mit der Impfung her und bescheinigt einen natürlichen Tod und der Patient wird beerdigt, berichtet Schirmacher. Oder er bescheinigt eine unklare Todesart und die Staatsanwaltschaft sieht kein Fremdverschulden und gibt die Leiche zur Bestattung frei. Zitat Ende. Weiter, der Pathologe geht davon aus, dass von 40 Menschen, die binnen 2 Wochen nach einer Impfung gestorben sind, in Baden-Württemberg obduziert wurden, 30-40% an der Impfung gestorben sind. Die Links verlinke ich auch hier. Testprotokoll, Seite 230, Wochenbericht vom 18.11.21, Seite 21 für die Inzidenzberechnung und 23 für die Impfeffektivitätsberechnung, RKI-Wochenbericht 2021, 11.18, PEI-Sicherheitsbericht vom 7.9.22, Seite 8, unter PEI-Sicherheitsbericht vom 27.12.20 bis 30.06.22, Welt, Heidelberger Chefpathologe fordert mehr Obduktionen von Geimpften unter Welt. Und die Quelle zu dem ursprünglichen Post von Friedemann Deblitz unter TMERA-Friede-7028. Rechtsanwalt Philipp Kruse gibt uns in diesem Artikel 10 Gründe dafür, die aktuellen Richtlinien der WHO abzulehnen. Ich lese vor. Die neue Definition von maßgeblichen Gesundheitsprodukten umfasst nur pharmazeutische Arzneimittel, Diagnostika, Geräte sowie gen- und zellbasierte Therapien. Es gibt keine Erwähnung von Vitaminen, Mineralien, Kräutern, homöopathischen Mitteln oder anderen natürlichen Lösungen. Es wurde keine nachträgliche Überprüfung der Fehler im Zusammenhang mit dem betrügerischen Einsatz von PCR-Tests, Beatmungsgeräten, Medikamenten wie Remdesivir sowie viralen Vektor- und mRNA-Impfstoffen durchgeführt. Artikel 1. Der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation, WHO, wäre befugt, allein aufgrund seiner Einschätzungen einen Pandemienotstand auszurufen, ohne Kontrollen oder Ausgleichsmechanismen. Es gibt kein Verfahren, durch das die Mitgliedstaaten über die Beendigung der vom Generaldirektor getroffenen Erklärungen abstimmen können. Artikel 1, 12 und 49. Die Vertragsparteien sollen die nationale Finanzierung nach Bedarf aufrechterhalten oder erhöhen und zusammenarbeiten. Um eine nachhaltige Finanzierung zur Unterstützung der Umsetzung dieser Vorschriften zu stärken. Natürlich dann inklusive der Beschaffung neuer Impfstoffe. Ist ja klar, ne? Wie viel wird das kosten? Artikel 44. Dieser Artikel 44 wurde neu hinzugefügt. Am 6. Februar 2023 warnte der Prüfungsausschuss vor der Schaffung einer expliziten Finanzierungsfunktion für die WHO im Rahmen der Vorschriften. Das Versäumnis, die Details des koordinierenden Finanzierungsmechanismus zu definieren, während nicht gewählten, nicht rechenschaftspflichtigen und unbekannten zukünftigen Bürokraten die Kontrolle über den Mechanismus übertragen wird, das Versäumnis, die Kosten zu bestimmen, die mangelnde Verpflichtung zu vollständiger Transparenz und einem vollständigen Prüfpfad sowie das Versäumnis, Interessenkonflikte zu verhindern, sind allesamt inakzeptabel. Zudem wurde Artikel 44 unsachgemäß und heimlich in der endgültigen Version der Änderungen in normaler Schrift statt in Fettschrift hinzugefügt. Dies erweckte den Eindruck, dass der neue Artikel Teil der bestehenden IHR sei und wies nicht ordnungsgemäß darauf hin, dass es sich bei Artikel 44 um eine Änderung handelt. In Klammern Artikel 44. Der WHO-Generaldirektor hat versäumt, die endgültige Version der vorgeschlagenen Änderungen mit einer Vorankündigung von mindestens 4 Monaten, wie in Artikel 55.2 vorgeschrieben, ordnungsgemäß vorzulegen. Es ist absolut inakzeptabel, dass gesunde Menschen, die lediglich verdächtigt werden, einer ansteckenden Krankheit ausgesetzt gewesen zu sein, unter Quarantäne gestellt werden dürfen. Artikel 27. Die Verpflichtung von Verkehrsbetreibern, Gesundheitsmaßnahmen wie das Versprühen von Insektiziden während der Reise anzuwenden, stellt eine klare Verletzung grundlegender Freiheiten dar. Artikel 24.1a, Artikel 24.1b und Anhang 4.1c. Die Nationen sind verpflichtet, nationale Gesetze zu erlassen, um die IHR-Änderungen umzusetzen. Viele haben bereits einige der dystopischen Maßnahmen erlassen, die man sich vorstellen kann. Artikel 4. Durch die Anweisung an den Generaldirektor der WHO, Zitat, verfügbare Informationen über WHO-koordinierte Mechanismen bezüglich des Zugangs zu und der Zuteilung von maßgeblichen Gesundheitsprodukten bereitzustellen, Zitat Ende, fördern die Änderungen dieser Artikel lediglich das gewinnorientierte System der WHO. Artikel 15, 16, 17 und 18. Das Versäumnis, die klare Verletzung der Menschenrechte zu behandeln, die es Nationen erlaubt, Reisende zu, Zitat, verpflichten, sich einer Impfung oder anderen Prophylaxe zu unterziehen, oder C, zusätzlichen etablierten Gesundheitsmaßnahmen, die die Ausbreitung von Krankheiten verhindern oder kontrollieren, einschließlich Isolation, Quarantäne oder der Beobachtung der Reisenden durch die öffentliche Gesundheit, Zitat Ende, ist absolut inakzeptabel. Artikel 31.2. Ich verlinke das unter 10 Gründe abzulehnen. Unser Bundesrat hat diese Richtlinien bereits durchgewunken. Nachzulesen ganz am Ende unter Pressemitteilung. So, jetzt spulen wir doch mal einen kleinen Moment zurück. Was steht da? Die WHO weist Nationen an, Reisende dazu zu verpflichten, sich impfen zu lassen oder einer anderen Prophylaxe zu unterziehen. Was genau damit gemeint ist, steht da nicht. Das heißt, das wird dann die WHO bestimmen. Und wenn man die Reisenden verpflichten darf, verpflichtet man später vielleicht auch noch andere, so in Salami-Taktik, sukzessive. Weil Reglements kann man ja schnell ändern, ne? Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Und wenn man dann einmal öffentlich akzeptiert, dass Menschen verpflichtend geimpft werden, wie will man das denn dann umsetzen? Mit Gewalt? Oder wie? Und gilt das dann auch für die Kinder? Und was passiert, wenn Eltern sich dagegen wehren? Was passiert dann? In der Corona-Zeit hat es Prozesse gegeben, die entschieden, ob der Vater oder die Mutter Recht bekommt, wenn darüber gestritten wird, ob das Kind geimpft wird. Und trotz all der noch ungeklärten Ursachen für ganz plötzliche gesundheitliche Ereignisse in der Bevölkerung, die manchmal gemeldet werden, haben die Richter dem Elternteil das Recht zugesprochen, der der Meinung war, dass es eine gute Idee wäre, das eigene Kind an einer Studie teilnehmen zu lassen. Tja, und diese Richter sind alle noch im Amt, Freunde. Nürnberger Kodex. Für mich ist das ganze Ding hier noch nicht vorbei, denn es gibt immer noch sehr viele Labore auf der Welt, die Gain-of-Function-Forschung betreiben und Erreger erzeugen, die in der Natur gar nicht entstehen würden. So Labore wie das in Wuhan. Diese Forschung ist immer noch gar nicht verboten worden. Und es ist auch egal, ob man jetzt Corona-geschädigt ist oder Corona-impfgeschädigt. Die Ursache ist in beiden Fällen nicht natürlich.